Der Himmel bewahre mich vor meinen Freunden. Vor meinen Feinden kann ich mich selbst schützen. Dieses scheinbar widersinnige Wort beschreibt sehr gut eigentlich den Zustand der christlichen Gemeinde. In 2000 Jahren Kirchengeschichte haben nicht die äußeren Feinde der Gemeinde des Herrn den größten Schaden zugefügt, sondern die, die von innen heraus ihre Wühlarbeit geübt haben. Wir sind heute Morgen an dem Abschnitt der Bergpredigt, der davon redet. Es gab schon damals keine Frage für Jesus oder die Apostel, dass auch in der Gemeinde falsche Propheten auftauchen würden. Wir sind im Neuen Testament gewarnt und es wird uns auch gezeigt, wie wir uns zu verhalten haben. Ich lese als Text Matthäus 7, Verse 15 bis 23. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie räuberische Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der faule Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters in den Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Machttaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, wie ihr begeht, was wieder das Gesetz ist. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo es die Wahrheit gibt, gibt es auch den Irrtum. Wo Menschen die Wahrheit predigen, da gibt es auch solche, die die Unwahrheit, den Irrtum verkündigen. Und von vornherein wird hier deutlich, dass die Toleranz unter den Christen nicht so weit gehen darf, dass alles gut geheißen wird, was im Namen Jesu gepredigt wird. Hier werden uns zwei Bilder vorgestellt. Der Wolf im Schafspelz. Man kann sich das so vorstellen, wie das ist, wenn ein Wolf sich mit einem Schaffell umhängen würde. Und das ist ein Bild, das in der Bibel überhaupt häufig vorkommt, dass Irrlehrer, falsche Lehrer mit Wölfen verglichen werden, mit Wölfen, die zerreißen, zerstören und die Herde nicht achten. Zum Beispiel im Propheten Hesekiel ist von den Obersten die Rede, seine Vornehmen in seiner Mitte waren wie reißende Wölfe, nur darauf aus, Blut zu vergießen, Leben zu vernichten, um Gewinn zu machen. Oder Paulus sagt in seiner Rede an die Ältesten von Ephesus, es kommen nach meinem Abscheiden unter euch greuliche Wölfe, die Herde nicht schonen werden. Oder Jesus im Gleichnis von dem guten Hirten sagt, dass der Mietling die Schafe allein lässt, wenn der Wolf kommt, um die Schafe zu zerreißen. Das ist sicherlich einmal ganz eindrucksvoll von dem tierischen her, der Vergleich. Es wird vielleicht noch eindrucksvoller, wenn wir daran denken, dass häufig die Propheten einen sehr groben Mantel, oft auch aus Schafsfell, trugen. Dass also ein Irrlehrer in der Verkleidung eines wahren Propheten kommt und seine verderbenbringende Lehre verkündigt. Und weil diese Lehre Tod bringt, weil sie Menschen von Jesus wegführt, darum kann es keine Toleranz geben. Genauso wenig, wie man einen Menschen einfach auf abgefahrenen Reifen weiter in den Verkehr fahren lässt. Oder wenn wir einen sehen, der volltrunken sich ans Steuer setzt, dann sind wir mitverantwortlich, ihn davon zurückzuhalten. Da kann man nicht einfach sagen, lass ihn doch machen. Denn es geht hier nicht allein um den einzelnen Menschen. Es geht darum, dass er in vieler Hinsicht viele andere ins Verderben bringen kann. Das zweite Bild ist von dem Baum und der Frucht. Es gibt einen organischen Zusammenhang, dass aus einem nützlichen Baum nützliche Früchte kommen, aus einem für uns unnützen Baum unnütze Früchte. Nun ist das nicht einfach ein Paradox, denn das ist ja klar, dass man keine Trauben von den Dornen liest und keine Feigen von Disteln. Aber es gibt tatsächlich in Palästina, so habe ich mir sagen lassen, Eine Dornenart, die kleine Früchte hat, die aussieht wie unterentwickelte kleine Trauben. Und es gibt tatsächlich eine Distelart, deren Blüten wenigstens von Ferne den Feigen täuschend ähnlich sehen. Es gibt also eine gewisse Ähnlichkeit, etwas, was im Moment verblüfft oder täuscht und erst bei näherem Hinsehen als falsch, als unbrauchbar erkannt wird. Und so geht es auch mit den falschen Propheten. Nicht am ersten Hinsehen wird gleich deutlich, dass es sich da um falsche Propheten handelt. Und gut und schlecht in diesem Zusammenhang ist nicht absolut zu verstehen, denn im absoluten Sinne ist ja keiner gut. Und wenn nur dann einer ein wahrer Prophet wäre, der ganz durch und durch gut und vollkommen wäre, gäbe es keinen. Es geht um die Grundhaltung. Gut im Sinne von brauchbar für Jesus im Sinne der Wahrheit. Und schlecht im Sinne von unbrauchbar als einer, der gegen die Wahrheit steht. Aus beiden Bildern aber wird der bittere, unversöhnliche Gegensatz zwischen falsch und richtig deutlich. Und wir müssen das respektieren. Das fällt uns heute vielleicht noch schwerer als je zuvor, weil die Toleranz ja heute allgemein als unbestrittener Grundsatz gilt. Mit diesen Auswüchsen der falschen Propheten haben schon die ersten Gemeinden zu kämpfen gehabt. Es gibt ein Dokument aus der nachapostolischen Zeit, die sogenannte Didache, die 12 Apostellehre. Ein Dokument, das Richtlinien aus der praktischen Gemeindearbeit um die Jahrhundertwende vom 1. zum 2. Jahrhundert beschreibt. Und da ist auch ein Abschnitt den falschen Propheten gewidmet. Und da werden ein paar ganz handfeste Richtlinien aufgestellt, die uns vielleicht etwas rau und hart vorkommen. Auf jeden Fall helfen sie uns, die Illusion abzulegen, die Urchristen seien einfach so ganz liebevoll gewesen und hätten alles über sich ergehen lassen. Im Gegensatz zu den Ältesten oder den Lehrern, die in einer örtlichen Gemeinde länger tätig waren und sie pflegten, gab es solche Propheten, reisende Leute, die das Evangelium verkündigten. Und nun in der Didache heißt es, wenn einer zu euch kommt als Prophet und er bleibt einen Tag, ist es gut. Auch wenn er zwei Tage bleibt, ist es gut. Wenn er drei Tage bleiben will, ist er ein falscher Prophet. Wenn er sagt, gebt mir Brot, dann ist es recht. Wenn er sagt, gebt mir Geld, dann ist es ein falscher Prophet. Wenn sich einer bei euch niederlassen will und da in der Gemeinde bleiben und er sucht sich keine Arbeit, sondern will sich von der Gemeinde unterhalten lassen, das ist ein falscher Prophet, mit dem habe ich nichts zu schaffen. Ziemlich raue Sitten. Aber die wussten, worum es ging, und sie wussten, dass an diesen Dingen unter anderem auch zu erkennen war, ob einer ein Prophet des Herrn war oder ob er vor allem an sich selbst dachte. Die waren damals allerdings auch nicht sehr verwöhnt, muss man sagen. Ein falscher Prophet ist einer, der an sich selbst denkt, der seine Arbeit als seinen Job ansieht, um sich selbst zu versorgen, der seine eigenen theologischen Ideen entwickeln will und nicht das Wort Gottes verkündigen, der sein Prestige im Auge hat und die Gemeinde dazu missbraucht, dass sie ihm selbst dient. Falsche Propheten bringen böse Früchte hervor. Wir können das in unserer Zeit vielleicht besonders deutlich sehen. Eine der schlimmsten Früchte eines Irrlehrers, eines falschen Propheten ist, dass er das Wort Gottes aufweicht. Dass er den Glauben zerstört an das Wort von Gott. Wir sehen das heute vielfach, dass Menschen, die Propheten in Anführungszeichen sind, Lehrer, dass sie aufstehen und Zweifel säen. Dass sie sich auf die Seite des Unglaubens stellen und gegen die Bibel reden. Anstatt dass sie Zweifel überwinden, helfen sie noch vermehren. Die Menschen verunsichern. Auf die Kanzeln das Wort des Unglaubens hinauftragen und es von dort verkündigen. Und das Resultat ist, dass in unserem Volk jetzt schließlich ja auch ganz allgemein überall diese gängigen theologischen Zweifel jener liberalen Theologen verbreitet sind, sodass der einzelne Mensch heute ja ganz selbstverständlich für voraussetzt, dass die Bibel nicht Gottes Wort sein kann. Bittere Früchte der falschen Propheten. Oder die Anleitung zum Ungehorsam. Die Menschen von der Gottesfurcht und dem Gehorsam abzubringen, ist eine ganz böse Frucht jener falschen Propheten. Die da sagen, es gäbe keine absoluten Richtlinien für das menschliche Zusammenleben. zum Beispiel für die Ehe. Ich habe von einem Pfarrer gelesen, der sogar den Partnertausch empfohlen hat. Das war vielleicht ein etwas radikales Beispiel, aber in dieser Hinsicht gibt es viele Lehrer, die heute einfach von den gängigen Normen der Welt ausgehen und sagen, naja, also viele christliche Grundsätze sind einfach überholt, man muss mit der Zeit gehen. Das ist eine Frucht des falschen Propheten, dass er den Menschen in seinem Ungehorsam, in seinem Drang, seinen Gefühlen, seinen Trieben nachzugeben, dass er ihn darin noch bestärkt, anstatt ihm zu helfen, das in den Griff zu bekommen. Falsche Propheten verführen die Hörer dazu, den Christenglauben sehr äußerlich einzuschätzen. So als sei es damit getan, dass man gelegentlich in die Gemeinde geht, dass man ab und zu etwas Geld gibt, dass man gewisse äußere Pflichten erfüllt, damit sei alles in Ordnung. Das ist heute auch ein weit verbreitetes Übel, das die meisten Menschen ja gar nicht in Frage stellen, wenn sie überhaupt noch irgendeine Beziehung zum christlichen Glauben haben, dass sie doch selbstverständlich Christen seien. Es ist ihnen ja tausendfach gesagt worden, es sei alles in Ordnung, solange sie gewisse äußere Pflichten erfüllen. Der rechte Prophet muss darauf deuten und hinweisen, dass es ganz und gar nicht mit Äußerlichkeiten getan ist. Dass ein Mensch äußerlich sehr wohl die Normen erfüllen kann, die auch eine christliche Gesellschaft von ihm fordert, und doch von Gott weit entfernt. Dass er in der Gemeinde mitarbeiten kann, an vorderster Stelle vielleicht, und doch von Jesus keine Ahnung hat und keine Verbindung zu ihm. Falsche Propheten setzen falsche Akzente. Sie verteilen das Schwergewicht des Evangeliums in einer ganz anderen Weise und machen es damit zu einem falschen Evangelium. Das spielt gar keine Rolle, ob einer sagt, das Wichtigste am Evangelium ist der Sabbat oder das Reich Israel in der heutigen Zeit oder die soziale Verpflichtung oder die Taufe oder was immer. Wann immer eine biblische Lehre, auch eine wahre biblische Lehre, zu dem Wichtigsten erklärt wird, ist ein falscher Prophet am Werk, und das, was dabei herauskommt, ist nicht das wahre Evangelium. Der Schwerpunkt des Evangeliums von Jesus ist Christus selbst. Keine seiner Lehren, keine der Gedanken der Bibel, sondern er selbst. Und daran kann man einen falschen Propheten erkennen, dass für ihn etwas anderes im Mittelpunkt steht, außer Jesus Christus. Und schließlich sind die falschen Propheten solche, die den christlichen Glauben zum Sektierertum machen, die willkürliche Grenzen aufrichten, die eigenmächtig andere verurteilen, abschreiben, die andere Bedingungen stellen für das Christsein, außer denen, die das Neue Testament stellt. Und da müssen wir uns auch sehr davor hüten, bei all unserem Eifer für die Wahrheit, bei all unserem Eintreten für die neutestamentlichen Grundsätze, das Richteramt liegt nicht in unserer Hand. Und wir dürfen nicht selbstherrlich uns abkapseln von anderen und sagen, mit denen hat Jesus nichts im Sinn. Wir können immer nur darauf hindeuten, was Jesus gesagt hat, und es dem Herrn überlassen, alles andere zu beurteilen. Wenn ich diesen Text recht verstehe, gibt es drei wichtige Punkte, an denen der Lehrer, der Prophet, geprüft werden muss. Erstens, an seinen Taten, das heißt an seinem Tun für Jesus, der Verkündigung oder auch den Taten der Barmherzigkeit oder sogar, wie es hier ist, Taten, die Wunderkräfte zeigen. Das zweite ist seine Lehre. Denn es reicht nicht, wenn einer noch so viel tut für Jesus, wenn er um die ganze Welt reist. Selbst wenn er Wunder tut, wenn er ein falsches Evangelium lehrt, dann hilft er der Gemeinde gar nichts. Im Gegenteil. Aber selbst wenn einer große Taten tut und wenn einer die Lehre in etwa richtig verkündigt, dann muss dazu auch noch etwas kommen, und das wird in diesem Text besonders betont, die Frucht eines geheiligten Lebens. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das muss damit übereinstimmen. Es muss etwas von jener Gottesfurcht spürbar sein. Von jenen Früchten, die Paulus im Galaterbrief als die Früchte des Geistes ausgibt. Es gibt einmal, sagt die Schrift, ein Gericht über alle Lehrer, über alle Propheten am jüngsten Tag. Und wenn dann einer sagt, Jesus, ich habe ja deinen Namen bekannt, sogar wenn er sagt, ich habe dein Evangelium verkündigt, und wenn er sagt, ich habe in deinem Namen Wunder getan, kann es sein, dass dieser Jesus zu ihm sagt, ich kenne dich nicht, geh fort. Weil die innere Verbindung einfach fehlt weil der Gehorsam nicht da ist, von dem die Schrift redet, weil der falsche Prophet das Evangelium für etwas nimmt, was für ihn selbst ist, was ihn und seine Wichtigkeit emporhebt, seine eigenen Ideen und nicht die Wichtigkeit Jesu Christi. Natürlich ist es wahr, dass wir im Sinne des Wortes Propheten heute solche Leute nicht haben. Wir haben das in der Bibelstunde besprochen, dass ein Prophet ein inspirierter Lehrer ist. Es gibt heute keine in diesem Sinne, wie die Apostel waren und die ersten Propheten. Es gibt in diesem Sinne heute keine Propheten. Sinngemäß kann das aber ganz sicherlich auch auf alle Arten von Lehrern, von Verkündigern innerhalb der Christenheit angewendet werden. Und wir sind verpflichtet. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist eine Pflicht, dass wir die Lehrer prüfen. Prüfe die Geister, ob sie von Gott ausgehen. Jede Gemeinde hat die Pflicht, jede Verkündigung kritisch zu prüfen anhand des Wortes Gottes. Und sie hat die Pflicht, falsche Lehrer zurückzuweisen. Sie hat die Pflicht, sich von ihnen zurückzuziehen und zu trennen und sie nicht zu unterstützen, weder mit Geld noch mit Worten noch mit irgendeiner anderen Ermutigung. Nur weil einer Jesus redet, von Jesus etwas sagt, ist das noch lange kein Beweis, dass er in der Wahrheit steht und dass wir ihn unterstützen können. Es soll auch Geschwister geben, die sehr unweise und auch ohne Unterscheidungsvermögen alle möglichen Verkündiger, Radioprediger oder so etwas unterstützen, ohne sich darum zu kümmern, was sie wirklich verkündigen. Zweitens, wenn wir unterscheiden, ob einer ein falscher oder ein rechter Prophet ist, dann darf das nicht nach unserem eigenen Gutdünken geschehen. Das ist keine Frage der Sympathie. Es kann sein, dass uns ein falscher Prophet sehr sympathisch ist. Und das ist ja das Gefährliche, dass viele von ihnen sehr sympathisch sind und vielleicht auch sehr gut reden können. Es geht nicht um unser Gefühl, es geht um die objektive Wahrheit. Von daher muss geurteilt werden. Und beurteilt werden muss das Tun eines Lehrers, sein Lehren und sein Leben. Und das muss alles in etwa zusammenpassen. Sonst ist irgendetwas an einer wichtigen Stelle faul und die Gemeinde muss auf der Hut sein. Wir müssen als Christen praktische Konsequenzen ziehen. Wir sollten von jenen Leuten im ersten Jahrhundert lernen, die sehr nüchtern und keineswegs schwärmerisch die Lehrer prüften, die herumreisten in einer Zeit, wo sehr vieles noch im Fluss war und die Telefone nicht möglich waren und man nicht viele Erkundigungen einziehen konnte und wo einer kam und sagte, ich bin ein Prophet des Herrn und dann musste die Gemeinde einfach prüfen, stimmt das oder nicht? Und diese Willigkeit zu prüfen hat die Gemeinde auch in vieler Hinsicht bewahrt, betrogen zu werden, falsch belehrt zu werden, in die Irre geführt zu werden. Wenn eine Gemeinde verführt wird zur Unwahrheit, dann ist es nicht immer oder nicht allein die Schuld des falschen Lehrers. Dann ist es auch die Schuld derer, die sich verführen lassen, die doch die Wahrheit gehabt hätten, um das zu erkennen. Und zuletzt in diesem Abschnitt wird auch die Wichtigkeit des Gehorsams betont, des Gehorsams gegenüber dem Willen Gottes. Das ist heute auch kein populäres Wort. Es gibt Menschen, die dagegen sofort Stellung nehmen, als etwas Autoritäres, als etwas Überholtes. Wir reden nicht von dem Gehorsam gegenüber Menschen. Wir reden von dem Gehorsam gegenüber dem lebendigen Gott. Und wer Christ sein will, muss bereit sein, sich zu beugen, seinen Nacken zu beugen, seinen Dickkopf unterzuordnen. Das müssen wir alle. Sonst ist mit unserem Christsein etwas Wesentliches nicht in Ordnung. Merkwürdige Predigt am 22. Dezember. Nun einmal ist dieser Text ja in unserer fortlaufenden Reihe dran gewesen. Und zum anderen ist es vielleicht auch ganz gut, dass gerade in unserer Zeit, in unseren Tagen heute, ja manches Wort auch in der Zeitung steht über den christlichen Glauben. Und dass da manches sehr Falsche gesagt wird, mit sehr frommen Worten. Und dass wir nüchtern bleiben müssen und alles prüfen, was auf uns zukommt, und wirklich sortieren zwischen Wahrheit und Irrtum und einen klaren Kopf behalten. Es ist Jesus nicht damit getan, dass wir in Sentimentalität irgendwelche Feste feiern oder uns überwältigen lassen von gefühlsbetonten Ansprachen und Artikeln, sondern dass wir unter dem Gehorsam des Wortes bleiben, an allen Tagen unseres Lebens, die Augen offen behalten für Wahrheit und Irrtum und eine klare Entscheidung fällen für das, was vor Gott wahr ist und richtig ist, ganz gleich, ob dieses die Zustimmung von vielen oder von wenigen Menschen in dieser Welt findet. Wir sind Diener Jesu Christi, nicht unsere eigenen Diener und nicht Diener der Welt. Und das muss auch in unserem Denken und in unserem Urteilen und in unserem Tun ganz deutlich werden. Amen. Pathisch oder nicht, sondern ist das, was er sagt, im Einklang mit der Bibel. Eine Gemeinde, die gefühlsmäßig orientiert ist, ein Gläubiger, der gefühlsmäßig orientiert ist, ist in einer großen Gefahr. Und er wird früher oder später irgendeiner Irrlehre zum Opfer fallen. Und es ist im Grunde genommen auch Unglaube, wenn einer auf sein Gefühl achtet. Und es ist nicht etwa so, dass ein Mensch, der gefühlsmäßig und sehr warmherzig ist, dass der deshalb ein besonders wertvoller Mensch sei. Und einer, der sehr nüchtern ist und der sehr sachlich ist, dass er deshalb ein Mensch zweiter Klasse sei. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Gefühle oder Intellekt, es geht um den Glauben. Und der Glaube gründet sich auf das Wort und auf sonst nichts. Und die Christen müssen den Mut haben, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden, das klar auszusprechen und sich von dem Irrtum zu scheiden und das zu meiden, mit all den unangenehmen Konsequenzen, die das hat. Es ist immer unbequem, etwas für etwas einzutreten, von dem man genau weiß, dass viele Leute das nicht teilen. Aber es hilft nicht. Das ist ein Teil der Nachfolge. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, dann ist auch das gemeint. Das Kreuz der Anfechtung, das man gegen viele Menschen, die uns lieb und wert sind, Front machen muss, wenn sie für etwas stehen, was falsch ist. Und dann sagt der Text noch ein drittes, sehr wichtiges, wenn es davon redet, dass der Timotheus und mit ihm viele andere, die ähnliche Aufgaben haben, und in einer Weise alle Christen, weil sie auch diese Aufgabe haben, das Wort weiterzusagen, sich anstrengen sollten, das Wort Gottes wirklich zu begreifen. Wir schütteln manchmal den Kopf, dass wichtige Fragen so wenig begriffen werden. Und es kommt sicherlich auch daher, weil wir häufig nicht genügend Mühe uns geben, die Bibel wirklich kennenzulernen. Und ich weiß, wie oft ich auch davon angefochten werde, wenn so viel anderes zu tun ist, dass man sich damit begnügt, einen kurzen Abschnitt zu lesen und dann zu den Tagesdingen überzugehen. Aber es bleibt uns einfach nicht erspart, dass wir uns damit intensiv beschäftigen müssen. Sollte es weniger mühsam sein, die Wahrheit des ewigen Lebens wirklich voll zu begreifen, damit man sie anderen weitergeben kann, als einen Beruf besser kennenzulernen, uns auf irgendeine Prüfung vorzubereiten? Ganz sicherlich nicht. Und der das Wort verkündigt, und das ist in einer Weise auch jeder Christ, der muss sich darum bemühen, das Wort wirklich zu begreifen. Und erst einmal selbst bewährt zu sein. Trachte danach, in Gottes Augen tadelfrei dazustehen. Es ist einfach unmöglich, anderen etwas weiterzusagen, ohne dass unser Leben vorher in der entsprechenden Weise auch beeinflusst werden muss. Sonst ist es so, wie ich einmal gelesen habe, das, was du bist, das tönt so laut, dass ich gar nicht hören kann, was du sagst. Wenn Menschen wissen, dass wir es mit der Wahrheit nicht ehrlich meinen, dass wir es nicht ernst meinen, dass es ein Versprechen nicht viel gilt, dann können wir noch so schöne Worte über die Ehrlichkeit finden, es kommt einfach nicht an. Ein bewährter Mann, ein bewährter Christ, eine bewährte Christin, das ist wichtig. Bei den griechischen Baumeistern war das so, die haben das Material geprüft und wenn es einen Stein gab, der sich nicht eignete, weil er faul war oder weil er Risse hatte, dann hat man ein großes Alpha darauf gemeißelt. Das hieß adokimastos, das heißt unbrauchbar, damit gar keiner in die Versuchung kam, den zu nehmen. Und Paulus sagt, befleißige dich als brauchbarer Arbeiter dazustehen und recht zu teilen des Wortes der Wahrheit. Wahrscheinlich die meisten von uns haben an Weihnachten einen Truthahn oder einen Huhn oder einen Ziege oder was geteilt. Geschmack ist verschieden. Und dann wurde das stückeweise geschnitten und für jeden serviert. So ein Bild ist hier, dass einer das Wort Gottes recht teilt, es in die richtigen Stücke zerlegt, die richtigen Verhältnisse findet, den richtigen Zugang findet und nicht einfach sagt, es steht ja da in der Bibel, hier irgendwo. Ja, ich weiß, es steht bestimmt da drin. Da lachte David. Und ich meine, ehe man das Wort recht teilen kann, muss man einmal einen wirklichen Zusammenhang kennen, eine Übersicht haben. In welchem Teil der Bibel steht denn das? Aus welcher Zeit kommt das? Aus welchem Zeitalter? Was war da für ein Gesetz gültig? Für wen war das geschrieben? Das sind Grundfragen, die muss einer sich stellen, mit denen muss er sich beschäftigen. Wir haben das gerade in unserer Arbeitsgemeinschaft für die Brüder, die hier predigen. Das ist sehr wichtig, dass man nicht einen Text nimmt und einfach ihn behandelt, ganz egal, aus welcher Zeit er stammt. Denn er ist für eine bestimmte Situation gesagt und die muss man mit berücksichtigen. Es kommt auch darauf an, was für eine Art von Bibelstelle das ist. Ich habe neulich am Mittwochabend haben wir mit diesen jungen Leuten, die hier zu Gast waren, eine kleine Diskussion noch gehabt. Und es ging darum, muss man alles, was in der Bibel steht, wirklich verstehen oder nicht? Und es gab eine große Diskussion. Ich sagte, es ist nicht alles, was in der Bibel steht, wörtlich zu nehmen. Und sie waren sehr erbost, weil sie daraus entnahmen, ich meinte damit, man muss nicht alles wirklich glauben, was da drin steht. Worum es aber ging, ist einfach, dass es Dinge in der Bibel gibt, die sind bildhaft gemeint. Wie zum Beispiel, unter dem Schatten seiner Flügel will ich mich bergen, als hätte Gott Flügel. Oder mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Also kein Mensch hat jemals, als er das schrieb, gedacht, das wäre wörtlich zu nehmen. Das ist ein Bild, um Schwierigkeiten zu überwinden. Und so muss man sehen, dass zum Beispiel in den Psalmen, dass da eine ganz andere Sprache gebraucht wird, als im Buch der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte ist ein geschichtlicher, nüchterner, sachlicher Bericht. Da ist jede Aussage wörtlich zu verstehen. Jede geschichtliche Aussage, es ist ja so gemeint. Aber in dem Psalm, wo der Lobpreis in dichterischer Sprache geredet wird, muss man das ganz anders sehen. Recht zu unterscheiden heißt auch, dass man für den jeweiligen Hörer das richtige Wort sagt. Im Grunde genommen kann man niemand das Evangelium richtig sagen, wenn man nicht erst einmal ihm zugehört hat. Was weiß ich denn, was der weiß und glaubt oder nicht glaubt, ehe ich ihm zugehört habe? Weiß ich, dass er, ob er vielleicht in einem strengen kirchlichen Elternhaus aufgewachsen ist und sein Hauptproblem die Tradition ist? Weiß ich, dass er aus einer radikalen Sekte kommt und er erst einmal über das Maßhalten und das Gleichgewicht informiert werden muss? Weiß ich, ob er ein krasser Materialist ist und ihm erst gesagt werden muss, dass es überhaupt einen Gott gibt? Man muss das doch dosieren, man muss es auf den jeweiligen Fall zuschneiden. Dazu muss man sich erst einmal informieren, um was es da geht. Und dann muss man das Richtige finden für diesen Zweck. Ich bin heute Nachmittag zur Apotheke marschiert und wollte ein bestimmtes Mittel haben. Dann hat er so einen großen Schrank aufgezogen und da standen viele, viele, viele drin. Und die gingen alle mit dem gleichen Buchstaben los. Hätte ja auch sagen können, na, so fängst du mit I an. Nehmen wir mal das. Auch so schöne braune Dragees. Nehmen Sie mal davon. Es muss das Richtige sein, sonst ist es nutzlos oder gar gefährlich. Und es ist viel, viel zu primitiv zu sagen, das steht ja in der Bibel hier, ich zitiere zwei Bibelstellen. Das müssen auch die passenden sein. Wir sehen das, wie die Apostel sich auf ihre Hörer eingestellt haben. Petrus an Pfingsten hat ganz anders in Jerusalem gepredigt als Paulus in Athen vor dem Areopag und vor den gebildeten Heiden. Es konnte nicht anders sein. Und das setzt einfach voraus, dass wir uns mit dem Wort Gottes gründlich beschäftigen. Und wir wollen unseren Gästen und unseren Freunden nicht den Eindruck hinterlassen, als sei das Evangelium eine Sache, die man in 5 Minuten kennenlernen kann. Man kann zwar die wichtigen Aussagen des Evangeliums schnell begreifen und man kann Jesus annehmen als Heiland und in seine Nachfolge eintreten, und das kann durchaus schnell gehen, aber dann fängt ein lebenslanger Lern- und Wachstumsprozess an, der uns ganz fordert mit allem, was wir haben. Und kann einer sagen, ja, das ist ja doch an einen Prediger geschrieben. Stimmt, an einen Evangelisten, aber in einer anderen Weise sind wir auch alle an der Verkündigung der Wahrheit beteiligt. Wir sind auch alle Priester, wie es in der Bibel steht. Wir sind also auch alle verpflichtet, uns darum Gedanken zu machen. Auch schon deshalb, weil wir ja gar nicht beurteilen können, ob einer die Wahrheit sagt, wenn wir die Wahrheit nicht gut kennen. Und dass so viele Menschen von den Sendboten falscher Lehren an den Türen überwunden werden und überzeugt werden, kommt einfach daher, dass sie überhaupt gar keine Ahnung haben, was das Christentum wirklich ist. Sie lassen sich beeindrucken von vielen Bibelstellen, die zitiert werden, sagen, das muss ja stimmen. Aber es muss nicht stimmen. Und wie können wir unterscheiden, wenn wir die Bibel nicht gründlich kennen, ob ich oder jemand anders hier die Wahrheit sagt? Es gibt gar keine Garantie dafür, dass ein Prediger immer die Wahrheit predigt. Und die Gemeinde ist aufgefordert, alle Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. Das ist eine Aufgabe, die wir alle haben. Und wir können nicht sagen, lass das den Waldesauer machen, den Uli oder den Manfred oder jemand. Wir alle. Und nur wenn die ganze Gemeinde lebendig bleibt und wachsam, wird sie bewahrt werden, in irgendeiner Weise in die Irre geführt zu werden. Und wenn uns das aufgegangen ist, wenn uns das Wort Gottes wirklich wichtig ist, wenn wir wirklich wissen, dass daran auch unsere Existenz hängt, unser zukünftiges Heil, dann brauchen wir keine Pillen und keine Schläge, um wach zu bleiben. Dann werden wir uns schon von selbst darum bemühen, lebendig mitzudenken. Weil wir wissen, wie wichtig es ist. Es kommt darauf an, dass wir alle zu diesem Gotteswort die rechte Beziehung haben und daraus die rechte Frucht tragen.